Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Unsere 65. Sendung hier im Parkhotel in Heilbronn in der Bar 1042. Und ich freue mich ganz besonders, so kurz nach Bekanntgabe des ersten Spielplanes die neue künftige Intendantin am Theater Heilbronn begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Sol Weigbauer.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Herr.
Schön, dass Sie Zeit nehmen. Waren Sie schon mal hier in der Bar?
Ja, ich war tatsächlich schon hier, allerdings im Winter und auch abends. Und muss sagen, der Blick heute ist überwältigend bei diesem strahlenden Sonnenschein. Wunderschön.
Überwältigend ist wahrscheinlich auch die Aufgabe, die Sie vor sich haben. Wenn Sie in drei Sätzen mal beschreiben müssten, was muss denn eigentlich so eine Theaterintendantin alles machen?
Also eine der Hauptaufgaben ist natürlich die künstlerische Programmierung. Das bedeutet, den Spielplan zu entwickeln, natürlich mit Teams, das ist ganz klar, einer Schauspielleitung, einer Musiktheaterleitung, aber die letzten Entscheidungen treffe ich. Zudem natürlich die Personalentscheidungen auch zu treffen, das heißt, alle künstlerischen Teams zusammenzustellen, auch das natürlich wieder in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Spartenleitenden, aber dennoch auch diese Entscheidung liegt letztendlich dann auf meinem Schreibtisch. Das sind so die beiden Hauptaufgaben, aber ich bin ja auch noch betriebsführende Intendantin, das bedeutet in diesem Fall, wie auch bei meiner letzten Aufgabe übrigens, wo ich auch geschäftsführende Intendantin war, auch die wirtschaftliche Seite liegt letztendlich in meiner Verantwortung. Natürlich auch hier wieder wunderbar unterstützt von unserer Verwaltungsleitung, Bettina Reinhardt. Aber dennoch ist das eben auch eine meiner Aufgaben.
Und Sie inszenieren ja auch noch, ne?
Also richtig.
Künstlerisch sind Sie ja. Da kommen wir natürlich noch drauf im Laufe unseres heutigen Gesprächs. Sie wissen natürlich, wenn Sie den Newsletter aus der Chefredaktion abonniert haben unter der eingeblendeten Adresse, dann erfahren Sie alles Neue und vor allen Dingen auch die Gäste, die wir bei den nächsten Folgen von Ohne Ausrede hier einladen dürfen. Und wir begrüßen wie immer an dieser Stelle auch alle Zuhörer, die uns via Podcast lauschen und an diesem Gespräch teilnehmen. Sie sind geboren in Bad Cannstatt.
Stimmt. Ja.
Muss man da nicht eigentlich Fußballfan sein, anstatt zum Theater zu?
Ich war tatsächlich mal in einem spektakulären VfB-Spiel, wo Jürgen Klinsmann 5 Tore geschossen hat. Genau, also insofern ja, ich bin tatsächlich natürlich aufgewachsen damit und sozialisiert. Aufgewachsen in Esslingen, dann am Neckar, aber klar, VfB war Teil meines Lebens, unser aller.
Das war der Block für die Jungs hinter der Kamera, die weniger mit Kultur als mehr mit Fußball zu tun haben. Ja. Aber wir wollen uns jetzt natürlich ums Theater...
Es
gibt tatsächlich Parallelen. Ettlingen, geschäftsführende Intendantin, Sie haben es gerade angesprochen, neben vielen Stationen, die Sie gehabt haben. Sie haben studiert Musikwissenschaft, Philosophie in Berlin, Regie und an der Hochschule Musiktheater Hamburg. Also viele Stationen, Esslingen gearbeitet, Dortmund gearbeitet, Würzburg. Ja. Was macht den Reiz von Ettlingen, von den Schlossfestspielen aus?
Naja, das ist ein ganz, ganz besonderer Ort. Das muss man sagen. Dieses Schloss ist eine wunderschöne Kulisse, eine wunderschöne Barockkulisse. Es hat auch so ein 16:9 Format, das heißt ein fast filmisches Areal. Und es macht unglaublich viel Freude, darin zu inszenieren. Ich bin damals angetreten, auch mit dem Ansatz zu sagen, das Schloss ist eigentlich immer einer unserer Protagonisten, spielt irgendwie immer mit. Das heißt, wir ziehen das jedes Jahr ein bisschen neu an, kriegt jedes Jahr ein bisschen neues Kostüm, neue Ausrichtung, neue Atmosphäre. Und es ist eben sehr spannend, in diesem großen Breitbildformat zu inszenieren. Ich inszeniere ja auch jedes Jahr die großen Produktionen, dieses Jahr West Side Story. Insofern hat es einen ganz, ganz großen Reiz ausgemacht damals, diese Ausschreibung. Und die sprach zu mir und ich dachte, das möchte ich ausprobieren, apropos, da möchte ich mich bewerben.
Ja, apropos Reiz, was macht den Reiz von Heilbronn aus? Das Theater hier in Heilbronn ist natürlich schon eines der kulturellen Leuchttürme in der Stadt. Wie wurde Ihr Interesse geweckt? Und es war schon auch ein herausfordernder Bewerbungsprozess.
Ja, das stimmt. Also mein Interesse für Heilbronn ist tatsächlich schon älter als dieser Bewerbungsprozess. Es hat viel zu tun mit der Experimenta. Ich habe ja 3 Kinder. Und als die gebaut wurde, sind wir sehr, sehr regelmäßig hierher gekommen tatsächlich.
Das ist ja am Heilbronn schon vorher kennengelernt.
Ich habe das schon vorher kennengelernt. Natürlich bin ich auch nicht weit weg gewesen damals schon. Wir waren auch teilweise tatsächlich hier im Theater. Aber dann gerade in meiner Erwachsenenzeit bin ich mit den Kindern, wir haben richtig Urlaub hier gemacht. Wir haben übernachtet, sind 2-mal in die Experimenta und wieder zurückgefahren. Und das hat sich so eingeprägt, dass ich auch gemerkt habe, wie viel sich in dieser Stadt tut. Das fand ich unglaublich reizvoll. Diese Weiterentwicklung, diese große Dynamik, dieses hohe Tempo, das ist was ich eigentlich auch selbst für mich beanspruchen würde als Charaktereigenschaften. Das hat mich sehr fasziniert. Und dann war es so, dass ich tatsächlich angerufen wurde auch. Also ganz aktiv darauf aufmerksam gemacht wurde, dass jetzt diese Intendanz ausgeschrieben ist. Die wurde nämlich im Sommer ausgeschrieben. Da habe ich normalerweise überhaupt keine Zeit und habe auch überhaupt keine einzige Ausschreibung gelesen. Und dann habe ich mir das tatsächlich den Sommer über überlegt und mir wurde klar, ja. Das spricht zu mir, das möchte ich, ich glaub, ausprobieren.
Ein Bewerbungsgespräch war sogar hier.
Richtig, genau. Das erste Bewerbungsgespräch war hier, also die erste Runde. Es gab ja mehrere Runden und die allererste Findungskommissionsrunde hat tatsächlich hier ein paar Stockwerke drunter stattgefunden und war natürlich auch ein sehr aufregender Tag.
Wenn Sie natürlich Heilbronn schon ein bisschen länger kennen, was könnten Sie so Heilbronn spezifisch, würden Sie es einordnen? Im Guten wie im Schlechten. Eine Stadt hat ja verschiedene Seiten. Ja. Und wenn man Ihr Programm liest und auch Ihr Vorwort liest, dann ist es ja so. Also Heilbronn, neue Bürger, Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, Stadt der Tradition und Weinberge, aber eben auch des Aufbruchs, KI, IPAI, alles, was dazugehört.
Also genau das eigentlich, was Sie gerade genannt haben, ist für mich die große Herausforderung und auch die große Freude und Ehre, diese Aufgabe gestalten zu dürfen, weil, glaube ich, hier ganz viel einerseits Spannungs-, auch wieder im positiven wie im negativen Sinne, Spannungspotenzial in der Stadt ist. Und ich glaube, das Theater, auch dieses Theater im Speziellen mitten im Zentrum und als große Kulturinstitution, hat da die Aufgabe, Angebote zu machen, genau diese Pole auch in sich zu vereinen, in Resonanz zu bringen, in Spannung zu bringen, in Austausch zu bringen. Und hier sehe ich meine Aufgabe als Intendantin und das hat mich gereizt, diese Herausforderung anzunehmen.
Nun hat während der Zeit der Findungskommission und der Bewerbungszeit, gab viele, viele Kandidaten, war das auch immer so ein bisschen entweder weiter so oder ein totaler Neuaufbruch. Wie soll denn dieser Neuaufbruch aussehen?
Also der Neuaufbruch liegt natürlich einfach schon in der Natur der Sache. Ich bin eine Generation jünger und ich bin eine Frau, die erste Frau, die das Theater leiten darf. Habe also sozusagen naturgemäß natürlich auch ein bisschen eine andere Perspektive darauf, wie Theater gestaltet werden könnte, perspektivisch zukünftig. Und auch was eine Programmierung angeht. Und so habe ich zum Beispiel verändert, dass diese Pole, die ich hier empfinde, auch im Spielplan, ihre Entsprechung finden, indem ich die Spielzeit in zwei Hälften geteilt habe, eine Winter- und eine Sommerspielzeit, die sozusagen miteinander ins Klingen oder in Resonanz gehen oder auch in Spannung. Und dass durchaus auch Widersprüchlichkeiten ihren Raum haben dürfen.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema. Da wollen wir nachher noch drauf kommen, weil das relativ einmalig ist, diese zwei Hälften. Mich interessiert aber, wie war so der erste Kontakt mit dem Theater Heilbronn, mit dem Ensemble? Haben Sie auch im vergangenen Jahr dann Stücke besucht, um zu schauen, der Schauspieler könnte auch noch bei uns bleiben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich habe sehr viel geschaut, während des Bewerbungsprozesses natürlich auch schon, sogar davor schon, da noch inkognito, später dann in Kenntnis des Hauses, dass ich auch da bin. Ich habe sehr viel geschaut und ich habe mit allen gesprochen. Ich habe viele Gespräche geführt. Mir war sehr wichtig, erstmal auch kennenzulernen, wie ist die DNA des Hauses, wie pulsiert das Haus, welche Bedürfnisse gibt es, welche Wünsche gibt es und habe hier sehr offen sehr viele Gespräche geführt und daraufhin natürlich entschieden, was es meiner Ansicht nach braucht an neuen Impulsen und wo ich das Gefühl habe, dass das ganz tolle Wege sind, die weiter zu entwickeln sind.
Wenn Sie die DNA des Hauses ansprechen, dann ist es ja auch etwas, mit dem viele Theaterabonnenten und Zuschauer die letzten zumindest mal 18 Jahre unter Axel Vornamen natürlich logischerweise konfrontiert wurden und begleitet wurden. Was ist denn die DNA des Hauses bis dato?
Die DNA des Hauses ist, dass es ein Schauspielhaus ist. Ein Schauspielhaus, das bisher so strukturell organisiert war, dass alle musikalischen Produktionen oder die meisten, nicht alle, ist nicht richtig, gab auch selbst Eigenproduktionen, aber die meisten musikalischen und auch tänzerischen Produktionen hinzugekauft wurden. Und das war zum Beispiel etwas, was ich im Bewerbungsprozess auch schon sehr aktiv eingebracht habe, die Idee, hier eine Veränderung vorzunehmen, mehr selbst zu produzieren und auch mehr aus der Region zu schöpfen an Kräften. Wir haben hier ganz wunderbare Musiker und Musikerinnen. Das ist einerseits natürlich das WKO, wo wir die Zusammenarbeit auch intensivieren wollen. Auch hier habe ich im Bewerbungsprozess schon Katrin Kirsch angerufen, die Intendantin des WKO, und gefragt, ob denn meine Ideen realistisch sind, hier die Zusammenarbeit auszubauen. Das hat sie bejaht und mich bestärkt in diesem Weg. Aber es gibt auch das Heilbronner Sinfonieorchester, deren Chefdirigent schon bei mir in Ettlingen dirigiert hat und den jetzigen musikalischen Leiter als jungen Mann im Dirigieren ausgebildet hat. Also da gibt es auch viele Beziehungen schon, die wir nutzen wollen. Und so war der Ansatz zu sagen, wir wollen hier mehr Eigenproduktion oder eigentlich alles, bis auf ein Gastspiel, haben wir jetzt tatsächlich in Eigenproduktion und wollen sozusagen uns in diese Richtung weiterentwickeln. Ausgehend aber vom Schauspielhaus. Natürlich haben wir nach wie vor eine sehr, sehr starke Schauspielsparte. Wir werden auch weiterhin große klassische Stoffe spielen, aber die eben auch in Resonanz bringen mit neuen, vielleicht auch musikalischen Formaten. Popularmusikalische Formate werden wir entwickeln. Also da gibt es einen bunten Strauß auch an neuen Impulsen, die wir reinbringen wollen.
Spiegelt sich im Programm ja wieder. Wenn ich das lese, Sie wollen natürlich sich öffnen in die Stadtgesellschaft hinein, dass sich viele beteiligen sollen, viele Schichten anbringen. Nun kennt man die Zielgruppe bis dato, man kennt die Altersstruktur bis dato und man kennt ja schon immer auch den Ansatz, ja, okay, Heilbronn ist ja auch eine Stadt mit mehr als 50% Menschen, die Migrationshintergrund haben, ja. Wie man die irgendwie ins Theater auch mit integrieren könnte. Bis jetzt ist es nie richtig gelungen. Ja. Wie soll es dann jetzt gelingen?
Also wir machen einerseits natürlich Programme, die da tatsächlich hinzielen. Wir machen zum Beispiel einen popularmusikalischen Abend, der heißt Amal Hayati. Das ist ein Song einer Sängerin, die sehr, sehr bekannt ist im ganzen arabischen Raum. Die wird da nur die Frau genannt, weil sie so bekannt ist. Und das ist ein Song, der ist 45 Minuten lang. Und wir wollen den bearbeiten, auch mit westlicher Popularmusik in Resonanz bringen. Und auch hier wollen wir einen Chor ins Leben rufen, einen arabischsprachigen Chor. Dürfen auch Deutsche mitmachen, die müssen dann aber Arabisch lernen. Und so versuchen wir, in Kontakt zu kommen und auch mit den Programmen natürlich aufmerksam zu machen auf eine neue, eine neue Linie, die wir richtig etablieren wollen auf längere Sicht. Aber ich habe natürlich auch versucht, insgesamt mein Programm immer wieder Punkte zu setzen, die sehr barrierefrei sind, die auch teilweise auf Englisch sind manche Stücke, beispielsweise Animal Farm, wo wir sehr auch uns hinrichten wollen Richtung Bildungscampus. Also dort auch wirklich Wege zu gehen, von denen wir überzeugt sind, dass sie eben auch andere Generationen, andere Communities ansprechen.
Ich kann mir vorstellen, vergangene Woche wurde der Spielplan vorgestellt, dass Sie schon jede Menge Reaktionen bekommen haben.
Ja.
Und auch von den langjährigen Abonnenten. Wir haben natürlich auch zahlreiche Leserfragen erhalten.
Schön.
Zu unserer heutigen Sendung. Einerseits hier, ich bin langjähriger Theaterabonnent und sehr zufrieden mit der Qualität bisher. Sie möchten jetzt als stärker mit Laien und Beteiligungsformaten arbeiten. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass das bisherige künstlerische Niveau damit erhalten bleibt?
Das ist eine sehr gute Frage und die finde ich auch sehr wichtig, weil es tatsächlich uns überhaupt nicht darum geht, eine Laienbühne zu werden. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen. Ganz im Gegenteil. Was wir aber erreichen können unter Einbindung von Bürger und Bürgerinnen, ist eine ganz hohe Authentizität und eine ganz hohe Energie. Das habe ich in Ettlingen wirklich erlebt, wie großartig das sein kann, wenn große oder auch kleinere Bürger und Bürgerinnen in Kollektive mitwirken. Erstens kriegen sie mit, wie funktioniert Theater überhaupt? Auch wie viel Arbeit ist das tatsächlich? Und zweitens streuen sie natürlich ganz viel Erzählungen auch zu ihren Bekannten. Also das Theater wird einfach ein Thema, über das man sich auch unterhält, an dem man teilnimmt. Und auf der Bühne finde ich tatsächlich, wenn man sehr, also wir nehmen ja auch nicht jeden, sondern man muss sich tatsächlich bei uns bewerben. Das ist auch ein Unterschied vielleicht zu dem absolut berechtigten Gesangsverein oder anderen Vereinen, die Theater spielen, die sagen, die Motivation ist alles. Das ist absolut berechtigt und ganz toll, dass es existiert. Wir haben den Ansatz schon zu sagen, für die Produktionen auf der Bühne, wollen wir trainieren, wollen wir eine gewisse Auswahl natürlich auch treffen, um die Qualität zu sichern. Aber wir gewinnen dadurch eben diese große Authentizität, diesen Kontakt und auch das, was die Atmosphäre der Stadt ausmacht.
Ich glaube, da muss man auch viel, die beste Erklärung liegt ja auf der Bühne. Ne? Also weil die Leute müssen ja dann auch erleben, was jetzt im Augenblick noch vielleicht ein bisschen theoretisch
gewonnen
klingt.
Gewonnen wird auf dem Platz.
Genau, gewonnen wird auf dem Platz. Die Wahrheit die liegt Klammer auf dem Platz. Zum,
die Wahrheit liegt die Wahrheit auf dem Platz.
Hat Otto Rehhagel immer gesagt, genau. Aber das nur am Rande. Kommen wir wieder mal zum Spielplan. Wir haben es gerade vorhin angesprochen. Zwei Blöcke, Herbst- und Winterspielzeit, Frühlings- und Sommerspielzeit. Was bedeutet das denn fürs Ensemble?
Das bedeutet, dass sich das Ensemble tatsächlich auch jeweils auf neue Menschen freuen darf, weil wir Hauptaugenmerke oder Hauptakzente in diese Spielzeithälften gießen werden. Das heißt zum Beispiel in der Winterspielzeit, in dieser dunkleren Spielzeit, haben wir ein Musical-Ensemble, das fest am Haus sein wird und zwei Produktionen mit uns machen wird, mit einem Teilspielzeitvertrag. Und dann in der Herbst-, in der Sommer- und Frühlingsspielzeit kommt ein Opernensemble, wo wir hauptsächlich klassische Musik und große Oper machen werden. Und das wird dann sich im Jahresturnus sozusagen abwechseln. Das Schauspielensemble bleibt konstant, wird aber eben flankiert dann durch diese Gäste. Und dadurch ist diese Programmierung auf jeweils diese bestimmte Zeit eben auch sehr sinnvoll.
Das heißt, Sie haben ein kleineres, festes Ensemble.
Richtig.
Und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die kommen eben dann für eine Teilzeit, für 6 Monate.
Monate oder später für jeweils ein Jahr.
Ah ja, okay.
Genau.
Und wie groß wird dann dieses feste Ensemble sein an Schauspielern?
Also insgesamt haben wir 14 feste Schauspieler plus 8 bis 10 feste Gäste, die also wirklich dann auch hier vor Ort leben. Das ist mir besonders wichtig. Also auch die Regieteams, viele der Regieteams, ist mir auch sehr, sehr wichtig, sind dann jetzt hier vor Ort, weil alle neuen Spartenleitenden hier leben werden. Das ist auch ein bisschen ein neuer Ansatz. Normalerweise kommt ja ein Regisseur für 6 Wochen, inszeniert.
Und geht nach der Premiere wieder.
Und geht nach der Premiere. Ja. Und mir ist eben sehr wichtig, dass man wirklich erlebt, was Heilbronn atmosphärisch bringt, wo es sich hinentwickelt. Und das erlebt man natürlich am besten, wenn man hier auch vor Ort ist.
Ganz klar. Wie führen Sie denn eigentlich Ihre Truppe? Können Sie auch mal laut werden? Müssen Sie auch mal laut werden, wenn es nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen?
Also laut werde ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich kann scharf
klar
genug
in der
werden
Ansprache.
Und klar genug werden. Genau, also bisher habe ich keine disziplinarischen Probleme.
Jetzt haben wir uns das Programm angeschaut, die Kollegen von der Kulturredaktion haben letzte Woche auch darüber berichtet, 32 Produktionen in diesen zwei Hälften. Wie haben Sie die ausgesucht? Was war da für Sie die Maßgabe, welche Stücke, nach welchen Stücken, nach welchen Kriterien Sie die ausgewählt haben?
Ja, also das war ein Prozess.
Mhm. Und Wie lange dauert der?
Ein Jahr. Wir haben wirklich ein Jahr intensiv daran gearbeitet, auch immer wieder verändert, immer wieder neu gedacht. Wir haben in Farben gedacht, oft. Wir haben oft darüber nachgedacht, gibt es diese Farbe schon in unserem Spielplan? Haben wir die Farbe zum Beispiel großer, wichtiger Klassiker, unser Sommernachtstraum, Shakespeare in der zweiten Hälfte? Haben wir die Farbe Uraufführung, die sich beschäftigt wirklich mit dem Thema, das auf der Hand liegt? Haben wir die Farbe Community-Projekt. Also wir haben viel in fast wie in einer Palette gedacht und überlegt, haben wir alle atmosphärischen oder die atmosphärisch wichtigen Farben, die wir für Heilbronn empfinden, haben wir die gefunden. Und da haben wir sehr, sehr lang geschoben, überlegt. Das ist ja auch nicht nur die Stücke müssen ja dann passen zu den Menschen, die am Haus sind, zum Ensemble, das wir haben. Sie müssen natürlich organisatorisch passen, sie müssen wirtschaftlich funktionieren. Also das sind ja viele, viele Bausteine, die dann ineinander greifen müssen. Und so ist es ein Jahr Arbeit, große Auseinandersetzung. Und ich muss sagen, ich finde und ich hoffe natürlich, dass Sie und die Heilbronner, Heilbronnerinnen das auch so empfinden, dass wir ein sehr, sehr großes Angebot machen, ein sehr einladendes Angebot von sehr vielfältigen Farben. Und die richtige Wirkung entfaltet sich dann, wenn man in mehrere Stücke geht. Das ist natürlich die große Hoffnung, dass man dann Lust kriegt, wirklich diese vielen Farben und diese zwei großen Atmosphären auch zu erleben.
Da kommen wir sicherlich auch noch zu den Abonnentenzahlen, damit die sich möglichst viele Stücke anschauen. Bleiben wir noch mal beim Spielplan. Die erste Hälfte ein bisschen düster. Mhm. Warum gerade in diesen Zeiten ist ja eh alles ein bisschen düster, alles ein bisschen negativ, wenn man sich anschaut. Stell dich dem Monster, haben Sie in Ihrem Theaterprospekt geschrieben. Warum?
Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich auch zu konfrontieren, mit welchen Monstern haben wir es gerade zu tun. Weil ich habe das Gefühl, es sind viele Elefanten im Raum, die werden oft nicht benannt. Sondern man versucht darüber hinwegzugehen und die Wut entlädt sich aber dann an anderen Schauplätzen. Und ich stelle sehr fest, wenn wir uns dem wirklich gegenüberstellen, öffnen und es anschauen, dass das Monster oft entweder klein wird oder wir wissen, in welche Richtung vielleicht reagiert werden muss. Und ich empfinde das aber stark als Gemeinschaftserlebnis. Das ist mir eben auch noch was ganz Wichtiges. Ich glaube, das Theater hat die Aufgabe, oder zumindest sehe es ich so, als wirklich Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen, in denen man miteinander in Kontakt geht, sich austauscht, bestenfalls inspiriert und allerbestenfalls auch eine neue Perspektive kennenlernt. Und da geht es nicht nur um schöne, heitere Themen, weil unsere Welt ist nicht so, sondern es geht eben auch um die düsteren, monströsen, abseitigen Themen, mit denen wollen wir starten. Da haben natürlich schon viele gesagt, ach, möchtest du nicht lieber leicht und mit einer Party? Und ich habe gesagt, ja, da kommen wir ja hin. Aber wichtig wäre,
zu Beginn schon mal.
Ich mache ja ein Fest. Wir machen ja ein Fest. Das gerne alle herzlich eingeladen. Das
Ende September, oder?
Richtig, ja. Ende September. Am Wochenende großes Theaterfest und dann im Anfang Oktober folgen die ersten Premieren.
Mit der Addams Family geht es im großen Haus los.
Richtig.
Warum ausgerechnet die Addams
Family? Ja, die Addams Family zum Beispiel ist für mich dafür ein Stück, das so gut wie ohne Barrieren funktioniert. Die älteren Menschen kennen noch den Film, die Jüngeren kennen die Netflix-Serie, alle kennen diese Familie. Und diese Familie hat was ganz Wunderbares an sich, wie ich finde, nämlich, dass sie sehr skurril ist, ein bisschen abseitig, seltsame Hobbys hat und man sie trotzdem sehr liebt. Mhm. Und dadurch ist so eine Art, ja, schauen wir uns an, wie abseitig vielleicht auch in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung die ein oder andere Familie ist, aber schauen wir sie doch vielleicht mit diesem liebevollen Blick an und mit diesem Blick, dass Skurrilität oder Abseitigkeit eben auch was sein kann, was uns unheimlich befeuert, befruchtet und neu inspiriert. Und ich glaube, mit diesem Stück, mit dieser Musik auch, die so mitreisend ist und wahnsinnig viel Spaß macht.
Mit dem Heilbronner Sinfonieorchester.
Richtig, das HSO.
Wie kam es eigentlich mit dem HSO, mit der Zusammenarbeit?
Also Alois Seidelmeier ist
haben
schon
ja gesagt,
lange, lange bekannt. Und ich habe ihn dann natürlich sofort angesprochen. Und da gibt es eine ganz, ganz große Lust. Die spielen ja 6 tolle Sinfoniekonzerte im Jahr. Aber eben auch Theatermusik zu machen. Und so dürfen wir uns aus diesem Pool, sie helfen uns auch bei der Organisation, das ist wirklich großartig, mehr oder weniger bedienen. Und in vielen verschiedenen Stücken wird das HSO in verschiedenen Zusammensetzungen natürlich, nicht als kompletter Klangkörper, sondern immer das, was wir brauchen an Instrumentarium, eben zur Verfügung stellen.
Sie inszenieren auch, Stella, das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm, auch wieder mit dem HSO.
Richtig.
Warum haben Sie sich, das ist ja praktisch dann Ihre erste Inszenierung in Heilbronn am Theater, warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
Also wir sind noch in der Monsterspielzeit.
Ja.
Und Stella ist tatsächlich eine Figur, die ja tatsächlich eine historische Figur ist, also eine tatsächlich lebende jüdische Frau war, die in jungen Jahren von um die 18 bis 20 bei der Machtübernahme eigentlich den Wunsch hatte, ein großer Star zu werden, eine Sängerin, aber ihr das verwehrt wurde oder verwehrt war, selbstverständlich. Und dann trotzdem sozusagen versucht hat, in Berlin zu überleben und dies, indem sie dann letztendlich kooperiert hat mit den Nazis und jüdische Kollegen und Kolleginnen verraten hat und so dem Tod ausgeliefert hat. Für mich eine Figur, die unglaublich monströs ist und auf der anderen Seite die Frage aufwirft, gibt es das richtige Leben im Falschen? Wie kann ich funktionieren in einem Staat, der mich das Leben kosten kann, ich aber einen unbedingten Überlebenswunsch habe, ist das gerechtfertigt, was sie getan hat? Das ist ein großer Prozess, in dem das auch spielt, der auch tatsächlich stattgefunden hat, dieser Prozess. Sie war auch 10 Jahre in Gefangenschaft und hat sich letztendlich dann auch suizidiert. Also es ist eine wirklich unglaublich, aber im hohen Alter, unglaublich spannende, sehr, sehr vielseitige Biografie, die viele Fragen aufwirft. Und es ist eine Frauenfigur, die tatsächlich nicht, wie die klassischen Frauenfiguren oft in der Oper oder im Theater, eben das Opfer sind, sondern es ist eine Täterin, eine Täterfigur. Und ich fand es eine unglaublich spannende Aufgabe. Die ist eine sehr große Herausforderung, dieses Stück. Es ist aber auch tolle Musik, das muss man sagen. Es ist 30er-Jahre-Musik, Swing, es klingt ein bisschen wie Comedian Harmonists.
Ja,
und ich glaube, wir können danach über viele Themen sprechen. Und das war mir das Wichtigste, dass wir ins Gespräch kommen miteinander.
Dann lassen Sie uns noch sprechen über die zweite Spielhälfte.
Gerne.
Jetzt sind wir nach der düsteren Zeit. Du bist bereit für die Erholung, steht hier drin, überschrieben. Hat man sich die dann verdient?
Die hat man sich verdient, ganz schwäbisch gedacht, genau. Da hat man sich jetzt durchgeschafft. Nein, wir haben ja auch viele Stücke in der dunklen Spielzeit, die natürlich Spaß machen, zum Beispiel die Addams Family.
Ja, ja,
also es ist ja nicht so, dass man jetzt... aber trotzdem, dann kommen wir ins Licht. Das Licht wird ja auch mehr im Frühling, also atmosphärisch entspricht es auch der Jahreszeit. Und wir wollen uns mit Utopien auseinandersetzen, mit elysischen Gefilden, mit Themen. Wo könnten wir miteinander uns verabreden? Wo könnten wir miteinander hingehen? Also auch wirklich Zukunftsvisionen zu entwickeln. Das interessiert uns in der zweiten Spielzeithälfte.
Mit All You Need Is Love geht es dann auch in diese zweite Spielzeit hinein. Mir ist aufgefallen, am Spielplan bei dem Jugendstück Was zündet, was brennt, ist ein Beitrag zur Green Capital, zum Green Capital Jahr. War es eine Auftragsproduktion der Stadt oder haben Sie gesagt, nee, wir wollen da auch mit dabei sein in 2027?
Ja, genau, wir wollen da auch dabei sein. War tatsächlich ein bisschen unsere Initiative, wobei natürlich die große Einladung ausgesprochen ist, die wir auch annehmen wollen. Wir machen ja auch die Eröffnungsveranstaltung, dann richten die im Theater aus. Und ich finde es einfach ein ganz wunderbares Jahr, um den Fokus zu richten, auch auf zukünftige Visionen von neuen Zusammenleben, von Mobilität, von Nachhaltigkeit. Und natürlich wollten wir da unseren Beitrag auch leisten.
Jetzt könnten wir, wenn man bei uns rausschaut, tatsächlich sagen, Heilbronn ist Green Capital, wenn man auf die Weinberge schaut. Aber hätten Sie Heilbronn, wenn man so durch die Stadt läuft, wirklich als Aspirant für Green Capital vermutet?
Ja, tatsächlich, wenn man weiß, was dahinter steckt. Es geht ja nicht darum, wie grün die Stadt ist, sondern es geht ja darum, wie viel Transformationsenergie floss letztendlich schon in den letzten Jahren in diese Stadt. Und das habe ich miterlebt. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Und insofern finde ich den Titel verdient und freue mich sehr darauf, diese Aufmerksamkeit in diesem Jahr auch darauf zu richten, eben wenn man sagt, ja, wir haben vielleicht nicht die besten Bedingungen. Heilbronn war platt 1944 und hat sich vielleicht auch erstmal in stadtentwicklungstechnisch in Richtungen entwickelt, die man an der einen oder anderen Stelle wirklich auch noch mal massiv korrigieren muss. Aber diese Energie wird geleistet, diese Gedanken werden gedacht. Und deswegen war ich sehr, sehr fasziniert und auch irgendwie wirklich finde das ganz toll, dass wir diesen Titel oder nicht wir, die Stadt errungen hat und wir uns beteiligen
können. Da tut sich viel. Also ich war auch ganz überrascht, dass Heilbronn neuen Parks hat, das war mir schon klar und damit viel mehr als viele andere Städte. Aber die meisten Bäume pro 1.000 Einwohner in Deutschland hat Heilbronn.
Wahnsinn!
Ja,
also doch sehr grün.
Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob Obi Merkel alle einzeln gezählt hat, aber ich nehme jetzt mal an, dass die Zahl tatsächlich,
so toll.
Tatsächlich stimmt. Ne?
Also hier.
Aber was auch stimmt, ist, dass gleich zu Beginn und noch bevor Sie den Spielplan vorgestellt haben, gab es ein richtiges Aufregerthema.
Ja.
Nämlich die Genusspauschale.
Genau.
Und OB Merkel hat es dann wieder von der Tagesordnung des Gemeinderats heruntergenommen.
Ja.
Und ein Leser hat sich auch echauffiert. Die geplante Getränkepauschale wird von vielen Besuchern als versteckte Preiserhöhung empfunden. Und der Unmut ist groß. Warum wollen Sie dennoch an diesem Modell festhalten?
Es geht mir darum, wirklich einen großen Begegnungsraum im Theater zu schaffen. Und es ist tatsächlich erstens die Tradition von Theater, tatsächlich ganz historisch, aus der Antike über den Barock, über die Barockzeit, über das 19. Jahrhundert, ist es immer verbunden mit dem Essen und Trinken. Also es gehört eigentlich, der Abend beginnt bei mir nicht am Vorhang, sondern an der Einlasstür. Und ich finde wichtig, dass Menschen sich wohlfühlen, möglichst wenig über andere Dinge organisatorischer Natur nachdenken müssen, sondern im Haus eingeladen sind und ein Gemeinschaftserlebnis haben, in dem sie sich konzentrieren können auf den Austausch und natürlich auf das künstlerische Werk und dann auf das, was es mit ihnen und im Kontakt macht. Und wir sehen einfach, es gibt ja bisher erst ein Haus, das das macht, super, super erfolgreich, sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wo auch ich natürlich in engem Kontakt war mit dem Intendanten, der gesagt hat, dickes Fell, Solveig, am Anfang dickes Fell, es wird hart. Aber dann, ab dem Moment, wo es eigentlich eingeführt ist, gibt es Petitionen, das zu behalten, weil man es gar nicht mehr anders möchte. Ich glaube, dieser Kontakt wird gestört durch dieses ständige sich überlegen, kaufe ich jetzt noch was, stelle ich mich in die Schlange, dann kriege ich ganz am Schluss meinen Sekt, dann muss ich den irgendwie so gefühlt runterstürzen, habe keinen Kontakt gehabt. Dass diese Pause ist so existenziell wichtig für das Erlebnis am Abend und auch davor, dass das einen Rahmen gibt, der erstens auch der gastronomischen Entwicklung entspricht. Also wir haben natürlich auch Berater zu Rate gezogen, die sagen, in 3 bis 4 Jahren wird der Sekt halt 15 Euro kosten am Abend, weil aufgrund von Personalmangel, aufgrund von Preissteigerungen. Und dann wird es wirklich unsozial. Und so schaffen wir eigentlich für alle die gleiche Situation. Man kann sich aussuchen, was man möchte, und es versorgt.
Also Sie halten dran fest.
Oder gibt's da noch Modifikationen? Ich finde das eine Vision, die wirklich spannend ist, und an der halte ich auch fest. Ich nehme aber natürlich die Reaktionen sehr, sehr ernst. Es gibt aber auch übrigens viele positive Reaktionen. Meistens sind die negativen lauter, das kennen Sie sicherlich auch.
Das kennen wir schon, ja. Aber
es gibt auch viele positive Reaktionen. Aber ich nehme das sehr ernst, weil das Gefühl natürlich entsteht in eine Richtung, die ich nicht beabsichtige. Ich versuche sehr zu überzeugen, aber es sind auch noch inhaltliche Schritte zu tun. So neuartige Konzepte haben viel, viel, viel Abstimmungsbedarf, und insofern dürfen Sie noch ein bisschen gespannt sein.
Es passt ja eigentlich zu dem, was Sie gesagt haben, im Theater dürfen viele Wahrheiten diskutiert werden.
Ja.
Also insofern
ja,
auch, was das Essen und Trinken angeht. Sie haben es angesprochen, viele Kultureinrichtungen gibt es hier in der Region, Chöre, Laienspieltheater. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, weil wir schon langsam auf der Zielgerade sind. Eine Besonderheit haben Sie natürlich auch, der bisherige Intendant Axel Vornahm, der 18 Jahre hier war, bleibt ja in Heilbronn wohnen,
ja.
Wird halt das alles auch mit betrachten. Ist das schwierig?
Das wird man sehen.
Gibt es das normale Übergabe bei einem Trainerwechsel? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen?
Also es ist ja nicht ganz, also es ist ja so, dass es ein relativ langer Prozess ist.
Ja.
Das ist natürlich sehr spannend. Ich bin ja im Dezember 24 gewählt worden, habe dann natürlich angefangen zu arbeiten. Dann kamen viele Personalentscheidungen. Das heißt, wir haben eine lange Strecke gemeinsam. Ich finde, wir bewältigen die gut. Aber sicherlich ist es natürlich, was Umbauprozesse immer begleitet, dass es natürlich die ein oder andere Diskussion gibt oder die ein oder andere Schwelle, die man eben miteinander dann gehen muss.
Wir sind mitten in einer ganz schwierigen Zeit.
Ja.
Wenn man sich die Finanzen anschaut, wenn man sich die Haushalte anschaut, von Bund, von Ländern, von Kommunen, von Städten. Kultur und gerade jetzt auch in dem Fall das Theater Heilbronn lebt natürlich auch von den Zuwendungen, die kommen vom Land Baden-Württemberg, sind es 4,2 Millionen, von der Stadt Heilbronn ein Zuschuss zum Budget von 8,9 Millionen zum laufenden Jahr. Gibt es da eine Garantie, dass das festgeschrieben ist, auch für die nächsten Jahre? Gerade jetzt, wenn vieles doch auch reduziert, gekürzt oder auf den Prüfstand kommt?
Also wir haben tatsächlich eine Budgetvereinbarung für die nächsten Jahre. Das ist ganz wundervoll, dass das geklappt hat. Wir haben sie etwas verkürzt angesichts eben auch dem, das war ein Kompromiss, den wir miteinander getroffen haben, angesichts eben natürlich der Lage, dass wir schauen müssen, wie entwickelt sich der kommunale Haushalt. Situation. Aber wir haben eine Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Das ist ganz, ganz wunderbar. Da bin ich sehr, sehr dankbar.
Und zu dieser Planungssicherheit würden natürlich auch die Zahl der Abonnenten beitragen. Es ist jeder Intendantenwechsel oder Wechsel zur Intendantin eine Herausforderung, dass oftmals Abonnenten kündigen, nicht damit einverstanden sind.
Ja.
Sie haben sich die Zahlen ja auch angeschaut, wenn man mal so sieht, was die Auslastung angeht. Da hat man 2019 6.600 Abonnenten, jetzt jüngst bis auf 5.200. Also die Zahl der Abonnenten ist ja zurückgegangen, wie wahrscheinlich überall.
Ja.
Was wäre denn eine erfolgreiche erste Spielzeit, wenn Sie die Zahlen anschauen?
Also ich rechne schon damit, dass natürlich nicht alle mitgenommen werden können, weil wir haben ja auch eine massive Änderung in einem Teil, dem Komödienhaus, in einer Sparte, wo wir sagen, wir wollen
Warum haben Sie die Häuser eigentlich umbenannt? Was steckt da dahinter?
Also es steckt dahinter, dass wir ein Stadttheatergebilde sozusagen ins Leben rufen wollten, wo auf jeder Bühne eine Spartenvielfalt sich zeigen kann. Also offen ist eben für genau das, was ich meinte, für die Stadt, für verschiedenste Communities, Menschen, die Alteingesessenen, aber auch vielleicht die englischsprachigen Neuen aus dem Bildungscampus. Und das ist einfach wunderbar. Wir haben so ein schönes, großes Haus, aber wir haben eben auch ein ganz, ganz tolles, kleines Komödienhaus mit den Logen. Und bisher hat vor allem Komödie dort stattgefunden. Und es ist letztendlich auch dem Öffnungsgedanken geschuldet, zu sagen, wir wollen auch hier öffnen, auch die Kammerspiele verändern sich und verschiedene Angebote machen. Wir haben aber genauso viele Komödien wie bisher auch. Es gibt halt nur 3 auf der großen Bühne und 3 im Komödienhaus. Und so ist jetzt für den bisherigen Komödienabonnenten die Entscheidung, möchte ich in meinem gewohnten Haus bleiben und sehe eben ein paar mehr Sparten, auch mal Pop und auch mal eine Tragödie. Oder möchte ich dem Genre treu bleiben und schaue meine 6 Komödien, aber dafür dann 3 im kleinen und 3 im großen Haus. Das ist natürlich ein Umbau. Ich hoffe, wir können unsere Menschen, unsere tollen, treuen Abonnenten und Abonnentinnen, deswegen waren ja meine ersten Veranstaltungen auch für die Abonnenten.
Sie haben schon 2 Veranstaltungen.
Wir haben schon 2
Wie
gemacht.
Wie waren da die Erfahrungen?
Ja, sehr gut. Also beide waren knallvoll, was schon mal von großem Interesse zeugt. Also wir haben 2 Veranstaltungen im großen Haus gemacht. Die Resonanz war ganz wunderbar. Wir kamen sehr ins Gespräch miteinander, gab ganz viele sehr begeisterte Rückmeldungen. Es gab natürlich auch kritische, gerade zur Genusspauschale wurde ich die eine oder andere Frage dann schon auch gefragt oder wir sind in den Austausch gegangen. Aber meist ist es ja so, im Austausch lässt sich eben dann auch ganz viel miteinander klären und nochmal auf eine neue Art denken.
Und jetzt bin ich trotzdem wieder bei meiner Frage, wann wäre es denn eine erfolgreiche Spielzeit am Ende, wenn Sie die Zahlen anschauen, auch was die Abonnenten angeht? Setzt man sich da so eine Marke, oder?
Also eine erfolgreiche Spielzeit wäre auch dann, wenn wir natürlich neue Publikumsschichten ansprechen. Das ist ganz wichtig. Und einen großen Stamm an Abonnenten und Abonnentinnen halten. Das ist absolut unser Anspruch.
Dazu wünschen wir Ihnen viel Erfolg.
Dankeschön.
Recht herzlichen Dank, dass Sie sich gestellt haben. 30 Minuten plus X sind schnell vorbei gewesen und wir sind gespannt, was wir dann ab Herbst im Heilbronner Theater erleben dürfen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben bei Ohne Ausrede. Und wie gesagt, wir sind mitten in unserer Sommerrunde. Die nächsten Gäste, die erfahren Sie wie immer in unserem Newsletter in der Chefredaktion. Und da werden wir Sie auch weiterhin informieren über all das, was wir hier im Parkhotel noch an Gesprächen für Sie planen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gut informiert und bis zum nächsten Mal.